Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, ganz egal ob im Stream oder in Live. Es freut mich sehr, euch alle zu sehen. Ich möchte auch euch ganz herzlich danken, ganz vielen, die einfach so voller Mitgefühl für unsere Familie einfach auch da waren in den letzten Stunden. Nicht alle wissen es, aber meine Mutter Regina ist gestern in der Früh verstorben. Sie hat keine Operation gehabt, sondern eigentlich eine Herzuntersuchung. Es hat Komplikationen gegeben und ihr Herz hat dann gesagt, ich kann nicht mehr, und ist dann stehen geblieben gestern. Und das ist natürlich Trauer und schwierig, aber diese Trauer, merke ich schon, wandelt sich auch in große Dankbarkeit um. Und viele von euch wissen es nicht, aber ihr Herz war von Kind an, hat einen Fehler, und die Ärzte haben mir immer nur 50 bis 60 Jahre gegeben. Und wir konnten vor wenigen Wochen ihren 70. Geburtstag nachfeiern. Die ganze Großfamilie war da. Und je mehr ich mir das anschaue, desto mehr sehe ich Gottes Hand auch und seine Gnade und Bonusjahre, die er geschenkt hat. Aber der Abschied ist natürlich schwierig. Und genau, aber das alle wissen, es ist Abschied, aber wir sind auch voll Dankbarkeit. Und es wird wahrscheinlich am Freitag eine Verabschiedung geben. Ist noch alles in Planung. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, am besten am Telegram-Kanal schauen. Wenn du nicht weißt, wie du da hinkommst, du kannst einfach unsere Homepage unter Services nachschauen, da steht Telegram. Kann man sogar reinschauen, ohne dass man das abonniert oder installiert. Genau. Ich bin selbst erst dabei, das Ganze zu realisieren. Und ja, hoffe mal, dass ich trotzdem predigen kann unter erschwerten Bedingungen, aber es hilft mir vielleicht als Ablenkung, einfach auf Gott auch aufzuschauen. Und das ist einfach auch das, was uns mit Dankbarkeit erfüllt, dass wir wissen, es geht weiter, wir haben Hoffnung, sie ist jetzt an einem guten Ort, das letzte Jahr war wirklich schwierig für sie, und ja, wahrscheinlich hat Gott genau alles getimt oder eigentlich ganz sicher. Und dann möchte ich eigentlich weitergehen und reinschauen ins Wort Gottes. Wir sind ja in einer Serie mit dem Titel Gott, wer und wie bist du? Und diese Frage, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr erkenne ich, wie wichtig diese Frage ist. Sie ist so entscheidend für unseren Glauben. Auch entscheidend für so Situationen wie Verlust. Wer ist mein Gott? Ist er treu? Ja, nein. Ist er ewig? Ist er der Herr über Leben und Tod? Ja und nein. Das sind ganz wichtige Fragen. Wer ist dieser Gott und wie ist er? Was kann ich über ihn lernen? Und wir wollen etwas lernen über diesen Gott heute aus dem Jesaja-Brief. Das heißt, wir machen einen Zeitsprung. Wir waren bis jetzt bei Abraham und machen 1300 Jahre Sprung zu Jesaja. Er gilt als der große Prophet des Alten Testaments, des ersten Teils der Bibel. Und das spiegelt sich auch im zweiten Teil wieder, im Neuen Testament. Er wird über 50 Mal zitiert. Auch Jesus zitiert ihn immer wieder. Und vieles von dem, was Jesaja prophezeit hat, ist auch eingetreten. Ist bereits eingetreten oder wird noch kommen. Und das ist ganz gewaltig. Zum Beispiel hat er auch eben Jesus vorhergesagt, dass er kommen wird, dieser Messias und dieses Lamm Gottes, das sich hingibt für die Sünde der Welt. Das hat Jesaja bereits 700 Jahre, bevor es passiert ist, gesehen. Und ich möchte mit euch lesen einige Verse aus Jesaja Kapitel 26. Und da steht Folgendes: Macht die Tore auf, damit ein Volk einzieht, das Gott recht lebt und ihm die Treue hält und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja, Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Jahwe soll man immer vertrauen, denn Jahwe Gott ist ein ewiger Fels. Also wir entdecken hier eine neue Bezeichnung für Gott, und zwar, er wird bezeichnet als der ewige Fels. Der ewige Fels. Und das wollen wir näher betrachten und uns einfach auch dieser Frage stellen, was bedeutet das, uns zu verlassen auf diesen ewigen Fels, ihm zu vertrauen. Ganz kurz nochmal zu den Zeiten, in denen diese Verse geschrieben wurden. Jesaja hat über circa 60 Jahre gedient, ziemlich lange. 5 Könige haben damals regiert und das waren Zeiten des Umbruchs. Und ich merke, das ist, passt gut zu unserer Zeit, weil wir leben auch, wir merken es, in einer Zeit des Umbruchs. Viele Dinge verändern sich. Am Anfang seines Dienstes war es noch so, dass es eher gut ging. Die Leute waren es gab Wohlstand, es ging den Leuten gut. Man hat auch Gottesdienste gefeiert, so quasi Business as usual. Ja. Aber dann kam das Ganze etwas ins Kippen während seiner Zeit. Und zwar haben wir gemerkt, und das ist auch das, was Gott anklagt und den Leuten sagt durch Jesaja, Leute, eure Herzen, die werden hart. Ihr seid taub für das, was ich euch eigentlich sagen will. Ihr seid ungerecht, ihr behandelt einander nicht gut. Und es gab dann auch eben ganz stark zu sehen, dass die Leute, also quasi die soziale Schere hat sich geöffnet, so wie man das sagt. Ja, also die Reichen wurden immer reicher, waren ungerecht, die Armen wurden immer ärmer. Es gab Spannung, eben weil die Herzen hart wurden. Und ich denke, da ist viel Parallele auch zu unserer Kultur, zu unseren Zeiten. Wir sind auch in einer Zeit des Umbruchs, wo man nicht genau weiß, bleibt dieser Wohlstand, aus dem wir jetzt so lange genossen haben, oder kippt das Ganze ins Negative hinein? Wir sehen auch ein Auseinandertreffen von Superreichen und einigen und vielen, die wenig haben. Und auch Glaube spielt bei uns heutzutage noch eine Rolle. Die Leute sind schon gläubig, aber die Frage ist eher immer, wie viele Auswirkungen hat Glaube aufs praktische Leben? Das ist ja das, wo es wirklich dann ums Eingemachte geht. Und das sieht man dann hier auch in diesen Versen. Darum geht es Gott letztendlich, dass Glaube auch Auswirkungen auf den Alltag hat. Also unter der Sonne gibt es nichts Neues, heißt es ja oft. Und das sieht man auch hier, wenn man im Jesaja-Buch liest, dass vieles damals nicht so viel anders ist wie heute. Und damit spricht es hinein in unser Leben. Und er spricht eben hier von etwas, das wir uns alle wünschen und das auch die Zeiten verbindet, quasi Jesajas Zeit und unsere Zeit, und zwar Frieden. Ja, Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Wir alle sehnen uns nach Frieden. Ich glaube, jeder Mensch möchte gern seine Ruhe und seinen Frieden haben. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Gartenzäune haben oder warum wir Versicherungen abschließen. Wir wollen quasi Sicherheit haben, dass wenn was passiert, dann geht es irgendwie trotzdem weiter. Das, eine weitere Auswirkung ist ja 5 bis 10 Airbags. Ich habe aufgeschrieben, Türschlösser, vielleicht auch Medikamente, ja. Alles, was uns irgendwie vielleicht Sicherheit geben kann, nehmen wir dankbar an. In anderen Kulturen ist es wieder anders. Also zum Beispiel andere Kulturen, da ist das Einzige, was wirklich Sicherheit gibt, Familie, Beziehung. Bei uns ist es sehr stark auch andere Dinge. Und so ist die Frage letztendlich, wie findet man Frieden? Und wir finden hier auch eine Antwort. Und zwar der Schlüssel für Frieden ist letztendlich Vertrauen. Frieden, ja, Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Und ein Vertrauen nicht irgendwohin, sondern denn Jahwe, Gott, ist ein ewiger Fels. Ein Vertrauen in Gott, den ewigen Fels. Und je mehr ich mich beschäftigt habe mit dem Text, desto mehr ist mir bewusst worden, ein Fels ist groß. Er ist ewig. Er ist schwer. Er ist so viel schwerer als ich. Er ist so viel größer als ich. Ich kann mich mit einem Felsen nicht messen. Also, das muss uns irgendwo bewusst sein. Er ist dieser ewige Fels. Ganz anders wie wir. Aber was bedeutet es konkret, ihm zu vertrauen? Und da möchte ich jetzt einen Vertrauenscheck mit uns machen. Weil es werden nämlich 2 konkrete Dinge genannt in diesen Versen, gerade am Anfang des Textes, die letztendlich zeigen, ob wir im Vertrauen zu Gott stehen oder nicht. Das Erste schauen wir uns gleich mal an. Und zwar hier ist recht eigens übersetzt, mach die Tore auf, damit ein Volk einzieht, das Gottrecht lebt. Gottrecht leben ist wahrscheinlich ein Wort, das du nicht so oft verwendest. Zu Recht, die meisten Bibeln schreiben auch gerecht leben. Ja, das können wir noch eher so im Ohr kennen. Aber ich finde es trotzdem schön, wie sie übersetzt ist, Gottrecht leben. Was bedeutet es, Gott recht zu leben? Es bedeutet letztendlich, dass du nach Gerechtigkeit strebst in deinem Leben. Dass du Unrecht in deinem Leben wenig Raum gibst. Dass du nicht trickst und nicht betrügst und kein Gauner bist, sondern dass du ehrlich bist. Und es ist auch total logisch, weil wir alle haben ja diese Sehnsucht, wie ich gerade gesagt habe, nach Frieden. Wir haben diese Sehnsucht nach Frieden. Aber wenn du trickst und gaunerst und betrügst, dann musst du eigentlich immer auf der Hut sein, dass da nicht irgendjemand mal draufkommt. Du wirst nie Frieden finden, weil du weißt, eigentlich bin ich ein Schurke und Ganove. Und wir sind alle Schurken und Ganoven in gewisser Weise. Wir sollten nicht auf den anderen zeigen, der ist ein Schurke, das ist ein richtiger Schurke, ich bin doch kein Schurke. Also es muss uns bewusst sein, dass wir alle dieses Potenzial haben, nicht gottrecht zu leben und zu gaunern. Wenn du krumme Dinge drehst, ich habe so aufgeschrieben, dann musst du immer auf der Lauer sein, schließlich könntest du jederzeit aufgedeckt werden. Das ist kein Friede, oder? Ich habe vor kurzem gelesen in einem Presseartikel, dass eine oberösterreichische Wettfirma vor circa einem Jahr zugedreht wurde von der Finanzpolizei. Und bevor das passiert ist, dass sie geschlossen wurden, gab es ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel. Diese Firma hat zum Beispiel so Automaten gebaut. Und die Automaten waren so konstruiert, dass man die über Fernsteuerung abschalten konnte, stromlos machen konnte. Das heißt, die hatten dann 50 Wettlokale und immer wenn die Finanzpolizei kam, meistens gab es dann so ein bisschen noch Beziehungen und dann wusste man, man kommt, beziehungsweise wenn die Person reinkam, dann konnte man einfach mit Fernbedienung alles stromlos machen und damit waren die Apparate nicht mehr illegal, weil nur illegal, wenn in Betrieb. Und dann wurden meistens die Geräte mitgenommen. Und kurz darauf, ein paar Stunden später, waren aber schon wieder neue Apparate da, weil man hat ein Zentrallager gehabt, wo man einfach wieder das ausgestattet hat und es ging weiter. Also solche Tricks. Ja. Kreativ, aber irre. Ja. Kreativ, aber gaunerisch. Ja. Richtig betrügerisch, ungerecht. Und ich kann mir nicht vorstellen, spätestens als dieses Katz-und-Maus-Spiel begonnen hat mit der Finanzpolizei, dass die Verantwortlichen in Frieden gelebt haben, weil sie gewusst, irgendwann kommen sie uns drauf. Und so war es dann letztendlich auch. Ganz zu Beginn des Prophetenbuchs Jesaja, ich habe jetzt keine Folie dafür, im Jesaja Kapitel 1, da steht Folgendes, die Texte sind übrigens alle hinten am Infozettel vermerkt, falls du das einfach auch nochmal nachstudieren möchtest oder lesen möchtest. In Jesaja 1, Vers 16 steht, Gott spricht zum Volk damals, denkt euch hinein oder denkt auch, nehmt es auch als Warnung an euch. Wascht und reinigt euch, schafft eure bösen Taten aus dem Weg. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist. Weist die Unterdrücker zurecht, verhelft Waisen und Witwen zum Recht. Also, wenn wir unter dem Frieden Gottes leben wollen, dann müssen wir einen Hunger haben, Betrügereien und Tricksereien in unserem Leben abzudrehen. Und das bezieht sich auf ganz viele Lebensbereiche. Das kann Unwahrheiten sein in Beziehungen, das kann unser Umgang sein mit Finanzen, das kann auch unser Umgang sein vielleicht mit Versicherungen, ja, sagen, wie der Schaden wirklich entstanden ist. Solche Dinge oder auch das Sozialsystem, dass wir sagen, ich nehme nicht nur gerne, ja, was der Staat mir gibt, sondern ich zahle auch ein, ich schaue, dass das ein System auch funktionieren kann. Und ich weiß, das ist zach, manchmal gibt es Graubereiche, ja, aber Gott schaut immer auf unser Herz. Möchte ich Gott recht leben? Vertraue ich letztendlich auf ihn? Vertraue ich ihm mehr als dem, was ich deichseln kann? Weil letztendlich, wenn wir anfangen, recht viel zu deichseln, dann ist es nicht ein Glaube an Gott, sondern glauben wir an das, was ich kann, meine Schlaue und bla bla bla. Und das ist nicht Vertrauen letztendlich. Also es muss uns bewusst sein, und das ist das, was Jesaja einfach diesem Volk zuspricht, Leute, wenn ihr mit Tricks und Gaunerei leben wollt, dann geht ihr in den Untergang. Der Weg in den Untergang ist gepflastert voller List, Gaunerei und Ungerechtigkeit. Und was hier auch rauskommt aus Jesaja 1, 17, ist es, da steht auch eben, weiß die Unterdrücker so recht, Gottrecht leben bedeutet auch aufzuzeigen, wo ist etwas ungerecht, etwas dagegen zu tun, nicht mitzumachen, nicht zu decken. Damals wurden zum Beispiel eben die Witwen und Waisen benachteiligt, vernachlässigt, die am schwächsten waren. Und das mag Gott nicht. Der steht, er liebt ganz besonders all jene, die schwach sind, die Hilfe brauchen. Und darum sollen auch wir diese Menschen lieben. Okay, also dieser erste Vertrauenscheck ist so quasi, wird mein Vertrauen zum Ausdruck gebracht, indem ich ein Herz habe, das danach strebt, Gott recht zu leben, Gerechtigkeit als ganz hohen Wert hat. Ich habe auch vor einigen Monaten gepredigt über das, so eine Miniserie, was wirklich wichtig ist, und da war auch dieser Begriff drin, was wirklich Jesus sagt, was wichtig ist, und da war auch Gerechtigkeit dabei. So, was ist das Zweite, was hier im Text drin steckt? Und zwar steckt noch was drin. Ich lese mal von vorne. Mach die Tore auf, damit dein Volk einzieht, dass Gott recht lebt. Das haben wir verstanden. Jetzt gehen wir weiter. Dass ihm die Treue hält und sich durch nichts beirren lässt. Treu halten. Gott treu sein. Und ich habe lang darüber nachgedacht, was ist hier gemeint, was bedeutet Treue? Und letztendlich bedeutet natürlich Treue, dass ich mich nicht abwende von Gott. Das ist irgendwie klar. Ja? Gott treu zu bleiben, heißt, sich ihm zuzuwenden, und das immer. Nicht nur manchmal, sondern immer, weil hier steht eben durch nichts beirren lassen, sondern man bleibt dran, lässt sich nicht beirren, bleibt dran, Gott treu zu bleiben, auf ihn ausgerichtet sein. Und dann bin ich auf was gestoßen im Römerbrief, das ich wichtig empfunden habe hier als Ergänzung. Und das möchte ich euch vorlesen. Und zwar, das ist aus dem Römerbrief Kapitel 13. Und da steht Folgendes. Achtet also auf die Gelegenheit, davor ging es um Liebe, wir sollen einander lieben, das ist das höchste Gebot letztendlich. Also Liebe und Treue eigentlich zueinander als Menschen, aber auch zu Gott. Und dann geht es weiter in diesem Abschnitt. Da steht, achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Die Leute zur Zeit Jesaja haben geschlafen. Die Gefahr ist auch da bei uns, dass wir schlafen. Denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Es wird ein zu spät geben. Jesus kommt wieder. Irgendwann wird es zu spät sein. Wir sollten nicht schlafen. Die Nacht geht zu Ende. Bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne, und jetzt wird er ganz konkret, ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Also wir werden die Dinge alle, verschiedenste Dinge auf einer Ebene, so wollen wir nicht leben, gestellt. Und dann sagt er, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und trefft keine Vorkehrungen für die Begierden, die in euch sind. Und Vers 14, diesen Abschluss fand ich so interessant. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an, und jetzt kommt's, und trefft keine Vorkehrungen für die Begierden, die in euch sind. Also Treue unterm Strich muss letztendlich kultiviert werden. Weil wir kommen quasi in unserem Leben immer wieder zu Weggabelungen, wo wir die Option haben, so einen kleinen, vielleicht ist nur ein Grad und ein halbes Grad abzuweichen von diesem Weg der Treue. Und dann noch ein halbes Grad. Und noch und noch und noch, und irgendwann gehe ich in eine ganz andere Richtung. Versteht ihr? Ich habe mal aufgeschrieben, Untreue hat immer ihre Geschichte. Du wirst keinen Menschen treffen, der sagt, ich habe mal an Gott geglaubt, felsenfest, und dann bin ich ihm von einer Minute auf die andere untreu geworden. Und habe mich umgedreht und bin weggegangen. Ich glaube, du wirst keinen finden, der so eine Geschichte hat. Sondern es wird eine Geschichte der Untreue quasi geben. Wie hat sich das immer mehr gewendet, weg von Gott? Und drum ist diese Frage, die wir hier haben, so mit Gott, wer und wie bist du, sich immer wieder Gott zuzuwenden und zu sagen, Gott, ich möchte dich mehr erkennen, wer du bist, ich möchte deine Nähe suchen. Und auch hierher zu kommen, Gottesdienst zu feiern, ist so enorm wichtig, weil es immer wieder Kurskorrekturen bringt in unserem Leben und letztendlich dazu führt, dass wir Gott treu sind und durch diese Treue letztendlich unser Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringen. Also hör täglich auf seine Worte, suche den ewigen Fels. Und es ist ja auch, lässt sich auch gut übertragen, wir verstehen es oft besser, wenn wir es ins Menschliche übertragen, in einer Beziehung, in einer Ehe oder in einer Beziehung zu Menschen in meiner Familie. Auch da braucht es immer wieder dieses Zuwenden, dass man sich nicht entfremdet, dass man dem anderen wirklich treu bleibt, dass man eines Sinnes ist, dass man sich nicht beirren lässt in der Beziehung. Also das muss gepflegt und gehegt werden. Oder es kann schnell, Grad für Grad, halbes Grad reicht und du bist ganz woanders, als wo du eigentlich hin willst. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Dass wir sagen, ich vertraue dir Gott und ich möchte diese Treue kultivieren, weil ich dir vertraue. Also das ist so dieser zweite Aspekt und dieses Dranbleiben ist super wichtig und ich glaube, Dranbleiben wird allgemein unterschätzt. Und das sieht man im Vers 4, ja, wie soll man immer vertrauen? Also dieses immer ist wichtig. Dieses immer ist so wichtig und hat letztendlich mit Treue zu tun. Okay, das heißt, wir haben festgestellt, wir haben den Wunsch, jeder von uns, Frieden. Frieden, ja, Frieden gibst du dem, der dir vertraut, das wollen wir. Und dieser Friede ist zu finden im Vertrauen zu Gott. Und Vertrauen zu Gott drückt sich aus durch zwei Dinge, die wir hier entdecken, dieses Gottrecht leben und Gott treu bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fällt es uns nicht immer gleich leicht, Gott zu vertrauen? Oder geht es euch immer super gut damit? Geht es euch immer super gut damit, Gott recht zu leben? Geht es dir immer super gut, dich nicht beirren zu lassen und Gott treu zu bleiben? Mir geht es nicht immer gleich gut darin. Worin liegt das? Wie kann man das erklären? Und ich glaube, ich habe eine Erklärung gefunden und sie hat letztendlich mit diesem Titel zu tun, der rechts unten steht. Gott, wer und wie bist du? Es hat letztendlich wieder mit diesem Bild, das ich von Gott habe, mit meiner Beziehung zu ihm zu tun. Ich erkläre es, warum ich zu dem komme. Ich habe es auch schon mal beim zweiten Teil oder so erwähnt. Wenn ich erkenne, wie heilig Gott ist, und wie groß er ist und wie mächtig und wie stark und wie groß dieser Fels ist, dann möchte ich nicht Gott unrecht leben, sondern ich möchte Gott recht leben. Ich möchte gerecht leben, ihm gefallen, mehr ihn widerspiegeln, seine Gerechtigkeit. Wenn ich ständig vor Augen habe, wie groß Gott ist, wie mächtig er ist, dann werde ich ihm vertrauen und werde ihm auch treu bleiben. Das heißt, es ist so wichtig, diese Begegnung mit Gott, dieses Erkennen, wer und wie er ist. Und das war letztendlich, glaube ich, was Jesaja auf den Beinen gehalten hat, weil ich habe es erwähnt, 60 Jahre hat er Gott gedient. Und ihr könnt euch vorstellen, wie beliebt der Jesaja war. Er war mega beliebt. Alle haben sich Jesaja-T-Shirts gemacht. Jesaja, du bist so cool. Nein, war eher das Gegenteil. Cool finden ihn nur die Christen heute. Der war einfach der Todel der Nation. Und er kam übrigens aus, man nimmt an, eigentlich aus irgendwo königlichen Kreisen. Das heißt, er hatte Zugang zu den Königen, weil er halt da so quasi zur Verwandtschaft gehört hat. Aber er war sicher der öfters keine Einladung gekriegt hat zur Familienfeier, weil er ist der Jesaja. Der unbequeme Typ, der immer so Botschaften bringt, die keiner hören will. Wie hat er das durchgehalten? 60 Jahre Buhmann der Nation zu sein. Und der fünfte König hat ihn nicht mehr ausgehalten und hat ihn dann einfach hops genommen. So geht man davon aus, man weiß es nicht ganz genau. Wie hat er das durchgehalten? In Jesaja 6 beschreibt er, im Kapitel 6 beschreibt er selbst, wie Gott ihn beruft, ihm zu dienen. Und ich glaube, das hat ihn so geprägt, dass ihm alles andere wurscht war. um es auf Österreichisch auszudrücken. Ich lese euch das mal vor. Jesaja 6, Vers 1, seine Begegnung mit Gott. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hochaufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich: Weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er fragte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Da sagte ich: Ich bin bereit. Sende mich. Diese Begegnung mit Gott hat Jesajas Welt verändert. Er wusste ab dem Zeitpunkt, egal wer was sagt, der ewige Fels ist so viel größer, so viel mächtiger, so viel heiliger, so viel alles. Das war alles, was er gebraucht hat. Diese Begegnung, diese Erkenntnis, wer eigentlich Gott ist. Und das Hauptproblem des Volkes war, sie hatten diese Erkenntnis nicht. Das Volk ist eigentlich untergegangen an Mangel der Erkenntnis, wer Gott ist. Sie haben Gottesdienste gefeiert und haben gedacht, wenn sie da Kuh mitbringen und irgendwie opfern, können sie ihn gnädig stimmen, wie so ein unpersönliches Ding, so ein Automaten-Gott. Aber er ist kein Automat. Er sieht unsere Herzen. Und Jesaja hat es verstanden. Er sieht mein Herz. Ich bin eigentlich sündig. Er hat gedacht, er stirbt in dem Moment, wie Gott begegnet. Gott war ihm gnädig, hat ihn nicht umgebracht. Das heißt, das Volk hat es nicht verstanden, aber Jesaja hat es verstanden. Gott ist heilig hoch 3. Und wenn ich mich nicht auf diesen ewigen Felsen stelle, dann wird irgendwann der ewige Felsen auf mir sein. Und dann bin ich ein Palatschinke. Das ist Gott verstehen. Er hat Ecken und Kanten. Er ist größer als ich. Er ist ewig. Und ich habe eigentlich keine Chance vor ihm. Aber wenn ich erkenne, und das sehen wir dann auch, Gott mit diesen Ecken und Kanten, er sucht uns, er möchte diese Beziehung. Und darum, Jesus, darum der Weg, dass der Zorn Gottes über unsere Ungerechtigkeit nicht uns trifft. Und darum soll es dann voraussichtlich auch nächste Woche gehen. Denn Gott ist auch ein Gott, der zornig ist. Wir blenden es gern weg, wollen nicht hinschauen, aber es ist Teil von dem, was ihn ausmacht. Aber er ist nicht nur übel gelaunt. Also wir müssen heute genau unterscheiden. Aber mehr dazu nächste Woche voraussichtlich. Das heißt, der Unterschied macht wirklich bezüglich Vertrauen, wenn wir nochmal zurückschauen zu diesem Text, weil es geht alles darum, wie komme ich zum Frieden? Durch Vertrauen. Wie drückt sich dieses Vertrauen letztendlich aus, haben wir angesehen. Aber Vertrauen kann ich jemandem nur, wenn ich jemanden kenne, wenn ich eine Beziehung zu dieser Person habe. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du Hunger nach Frieden Gottes hast, dann ist der erste Ansatz letztendlich, Gott immer besser kennenzulernen, um ihm mehr zu vertrauen und in diesem Vertrauen, in diesen Frieden einzukehren, den er dir geben möchte. Wie können wir Gott besser kennenlernen? Ganz praktisch. Ich komme zum Abschluss. Ein wichtiger Aspekt, um Gott kennenzulernen, näher kennenzulernen, ist letztendlich wieder hier, unser Herz, dass ich sage, ich möchte dich besser kennenlernen, mit all deinen Ecken und Kanten zeig du dich mir. Gib mir mehr Erkenntnis, wer du bist. Wenn du die Gebete von Paulus im Neuen Testament liest, fast immer betet er für die Gläubigen, dass sie mehr Erkenntnis bekommen, wer und wie Gott ist, weil es so wichtig ist. Und genauso soll das auch dein Gebet sein, zu sagen, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Natürlich spielt das Wort Gottes eine ganz wichtige Rolle, um Gott mehr und mehr kennenzulernen. Also das ist so unsere zentrale Anlaufstelle. Aber es muss so quasi aus einem Verlangen, aus einem Wunsch gelesen werden, Gott besser kennenzulernen. Nicht in einer Mechanik, so quasi, ich muss jetzt Bibel lesen und so, sondern in diesem, ich möchte dich besser kennenlernen, Gott, jeden Tag neu. Korrigiere mich auch vielleicht, wo ich abgewichen bin, damit ich dir treu bleibe und in deinem Frieden stehen kann. Wort Gottes. Und dann ist aber noch etwas, das ich euch ans Herz legen möchte. Wir haben ja Sommer ich habe schon vom Felsen gesprochen. Das ist etwas, das aus der Schöpfung als Bild genommen wird für Gott. Aber Gott ist nicht in der Schöpfung. Er ist der, der geschaffen hat. Aber gleichzeitig zeigt die Schöpfung uns, wie groß er ist. Erinnert uns, damit es jeder checken kann, wie groß Gott ist. Zum Beispiel eben diese Stelle, wo steht, wo Jesaja berufen wird, und dann rufen diese Engel, heilig, heilig ist Jahwe, der Allmächtige, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Nutze auch das, wenn du Zweifel hast, wenn du vielleicht gerade nicht lesen kannst. Schau auf diese Schöpfung und erkenne, wie groß, wie exzellent, wie herrlich, wie kreativ. Wie vollgestopft mit Informationen. Je mehr die Forscher jetzt auf höhere Levels kommen, desto mehr kommen sie drauf, wie viele Fragezeichen da sind, wie viele Infos da reingepackt sind, wie viel Brillanz und Qualität einfach da drin ist. Das schenkt Gott uns als riesigen Wegweiser auf ihn. Auch damit wir am Boden bleiben und demütig bleiben. Brauchst du nur, ich habe vor kurzem einen Baum gesehen, da haben wir gedacht, ich kann nicht einmal mit einem Baum mithalten. Der ist größer wie ich, der ist härter wie ich, der ist einfach alles mehr wie ich fast. Vielleicht nicht schlauer, aber er ist trotzdem, brauche ich mich nicht mit ihm messen. Das ist ein Baum. Und das ist nur so ein kleiner Teil der Schöpfung. Und das muss uns einfach bewusst werden. Das nutzt Gott, um uns Hinweise zu geben auf seine Größe, damit wir ihm Vertrauen schenken. Weil wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Du bist so viel größer. Du bist heilig, heilig, heilig. Und das werden wir dann auch in einem Lied dann später genauso auch zum Ausdruck bringen. Ich lade euch ein, dass wir noch ein Video gemeinsam schauen. Wir werden es in Kürze dann starten. Und ich werde, während es dann läuft, nach einer halben Minute oder so, dann anfangen, zwei Bibeltexte noch zu lesen. Einen aus Jesaja, den haben wir schon etwas kennengelernt. Jesaja 55, ein Text. Und dann aber auch von seinem Kollegen, der ihm dann später gefolgt ist, Jeremia, einem anderen Propheten aus dem Kapitel 29, ein Text. Und dieses Video soll uns einfach neu vor Augen führen, diese Größe Gottes, diese Majestät Gottes, zu wem wir da kommen, wen wir näher kennenlernen wollen, wem wir unser Vertrauen schenken und wem wir suchen, um wirklichen Frieden zu finden. Frieden, der über den Tod hinausgeht sogar, weil er so viel größer ist. Und sogar den Tod besiegt hat und über Leben und Tod steht. Schauen wir uns das an. Sucht Jahwe, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg. Der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Jahwe, damit er sich seiner erbarmt. zu unserem großen Gott. Denn er ist im Verzeihen groß. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Jetzt noch aus Jeremia 29. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Mach dir Mut, suche den Herrn, den ewigen Fels und finde Frieden. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, wir preisen dich als den, der heilig, heilig, heilig ist. Du bist groß und wir beugen uns vor dir und wir sagen, dir gebührt die Ehre. Hilf uns, dir zu vertrauen. Lass uns mehr erkennen, wer du bist. Hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns, Gott recht zu leben. Und zieh du ein mit deinem Frieden in unserem Leben. Danke, dass dein Friede größer ist als alles, was die Erde geben kann. Was jeder Mensch uns geben kann oder irgendeine Sache uns geben kann. Danke dafür. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.